Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In wenigen Wochen soll Griechenland neues Geld von der EU bekommen. Allerdings nur, wenn eine Koalition gebildet werden kann, die weiter sparen will. Das wird immer unwahrscheinlicher. Unsere Tagesthemen. Tragödie. Griechenland findet keine Regierung. Niederlage. Schwarz-Gelb scheitert im Bundesrat. Und Verlust. JP Morgan verzockt Milliarden. Fast 80% aller Griechen wollen den Euro behalten. Bei den Wahlen am vergangenen Sonntag wählten jedoch viele die radikalen Parteien, die strikt gegen den Sparkurs sind, auf den sich Brüssel und Athen geeinigt haben. Die Griechen stecken in einem Dilemma. Denn auch heute, mittlerweile im dritten Anlauf, hat wieder eine Partei versucht, eine Regierung zu bilden und ist damit gescheitert. Weil die Politiker aus diesem Labyrinth nicht herausfinden und vieles auf Neuwahlen hinausläuft, wendet sich nun heute die Wirtschaft mit einem verzweifelten Aufruf an den Staatspräsidenten. Ellen Trapp berichtet.
Sie wollen das Drama nicht länger mit ansehen. Die Unternehmer Griechenlands, die es noch gibt. Vassilis Korkidis ist einer von ihnen. Er vertreibt Schiffselektronik und ist Chef der griechischen Handelskammer. Die Unternehmer haben an die Parteichefs geschrieben, sie wollen endlich Erfolge sehen. Griechenland braucht eine Regierung. Wir müssen versuchen zu vermeiden, dass es eine Zeit ohne Führung gibt. Sonst droht uns, dass nicht nur 1.500 Unternehmen monatlich schließen wie bisher, sondern die vier- oder fünffache Menge. Und das können wir uns nicht leisten. Dann ist der Markt tot. Die Zeit läuft. Tag 5 nach der Wahl, noch keine Regierung in Sicht. Am Abend traf Evangelos Venizelos von der sozialistischen PASOK den Chef der radikalen Linken, Alexis Tsipras, ohne Erfolg. Der überraschende Wahlgewinner will dem harten Spardiktat aus Brüssel nicht nachkommen, der größte Streitpunkt der Parteien. Das Nein zum Memorandum hat nicht meine Partei gesagt, sondern das Volk, das am Sonntag gewählt hat. Rein rechnerisch wäre die Linksallianz Syriza für eine Mehrheit im Parlament nicht nötig. Nea Demokratia, PASOK und Demokratische Linke Dimar, die gemeinsam regieren wollen, haben 168 Sitze von 300. Das würde reichen. Die Sitze der Syriza bräuchte diese Regierung nicht. Doch Fotis Kouvelis von der Demokratischen Linken fordert eine Koalition der vier Parteien, wohl auch, damit die Front gegen eine neue Regierung in Zeiten der Krise gar nicht erst entstehen kann. Obwohl der Verhandlungsführer Venizelos gescheitert ist, baut er weiterhin auf eine Zusammenarbeit mit den radikalen Linken. Das Volk will eine Regierung aller Parteien, ein Land im Euro und ein Land, das für die Sicherheit birgt. Wenn die Verantwortung auf allen Parteien gleichermaßen verteilt wird, dann muss auch Syriza dabei sein. Wer Sieger sein will, muss auch Verantwortung übernehmen, dann müssen auf Worte auch Taten folgen. Antonis Karakoussis, Chefredakteur der linksliberalen Zeitung Tovima, versucht, den neuen Helden der Griechen zu beschreiben. Das Wichtigste, was Tsipras hat, ist seine feste Meinung, die gegen die bisherige Politik des Landes und Europas ist. Er will an ihr festhalten. Erst wenn man ihm bei den Verhandlungen hier oder in Brüssel entgegenkommt, dann wird er, glaube ich, erst kompromissbereiter werden. Erstmal muss Venizelos morgen Staatspräsident Papoulias sein Mandat zurückgeben. Nur ein weiterer Akt im griechischen Drama um die Regierungsbildung.
Peter Dahlheimer in Athen. Wie groß stehen die Chancen, dass sich doch noch eine Regierung finden wird?
Diese Chancen sind nicht riesig groß. Ich würde aber auch nicht sagen, dass das Ganze völlig aussichtslos ist. Das Ganze erinnert an die Situation vor einem halben Jahr, Anfang November, als der damalige Regierungschef Papandreou zum Rücktritt gezwungen worden war und das Land auch einige Tage führungslos war. Und am Ende war es die berühmte Sitzung beim Staatsoberhaupt, bei Papoulias, die dann eine Lösung gebracht hat, und zwar die jetzige Übergangsregierung, die gerade außer Amt gekommen ist. Ich denke, die Chancen sind nicht sehr groß, aber es besteht noch ein wenig Hoffnung. Die Griechen sind immer für eine Überraschung gut.
Wenn es nicht klappt, wird es Neuwahlen geben. Welche Partei würde dann davon profitieren?
In erster Linie die Syriza, also die radikale Linke, deren Chef Alexis Tsipras jetzt momentan so für Schlagzeilen sorgt. Das hat eine Meinungsumfrage ergeben, die gestern veröffentlicht worden ist. Allerdings muss man dazu sagen, die Daten sind erhoben worden an dem Tag, als Tsipras mit der Regierungsbildung beauftragt war und ein breites Medienecho fand. das hat ihm sicherlich gut getan. Es bleibt abzuwarten, ob das so weitergeht. Auf jeden Fall wäre Syriza die stärkste Partei im Parlament, könnte sich Hoffnung machen auf das Amt des Ministerpräsidenten. Allerdings, eines wurde bei dieser Umfrage auch klar, 62% der Griechen wollen keine Neuwahlen.
Vielen Dank, Peter Dahlheimer. Auch Nordrhein-Westfalen hat durchaus Erfahrungen mit schwierigen Regierungsbildungen. Immerhin führt SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft das Land mit einer rot-grünen Minderheit an. Und weil es am Sonntag dort Wahlen gibt, nutzen die Parteien auch in Berlin jede Möglichkeit, dem politischen Gegner eins auszuwischen, auch wenn NRW weit weg ist. Man wird das Gefühl nicht los, die schwarz-gelben Pläne zur Steuersenkung und zur Kürzung der Solarstromförderung, die heute im Bundesrat durchfielen, sollten auch so etwas wie ein Zukunftszeichen für die Landtagswahl sein. Irgendwie hatte alles im Berliner Bundesratsgebäude heute mit Nordrhein-Westfalen zu tun. Natalia Bachmeier.
Im Bundesrat sterben Träume leise. Und so war auch das vorläufige Ende der Steuersenkungspläne denkbar unspektakulär. Einige unionsgeführte Länder hoben die Hand. Länder mit grüner oder sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung ließen es bleiben. Und schwupps war das Renommierthema der FDP durchgefallen. Da wird der Unterton so kurz vor der Nordrhein-Westfalen-Wahl schon mal etwas säuerlich.
Wir bedauern das sehr. Und gerade weil die Sozialdemokraten sich eigentlich immer stark gemacht haben für die unteren mittleren Einkommen, verwundert uns das auch.
Netter Versuch, mögen Sie sich in der SPD gedacht haben. Aber hier geht es nun mal ans Eingemachte. Auf 6 Milliarden Euro Steuereinnahmen verzichten und das bei galoppierender Neuverschuldung. Ein Irrsinn, tönt es aus. Richtig, Nordrhein-Westfalen.
Wenn das eine Strategie ist, dann hat Adam Riese ausgedient, dann geht es jetzt ausschließlich nach der mathematischen Logik von Angela Merkel.
Der parlamentarische Staatssekretär Steffen Kampeter vertrat im Bundesrat heute das unterlegene Finanzministerium. Er hat pikanterweise selbst Finanzministerambitionen in, richtig, Nordrhein-Westfalen. Und so ist es gleich in zweifacher Hinsicht logisch, dass er hinter der Steuersenkungsschlappe Wahlkampfgetöse vermutet.
Das wird, denke ich, am Sonntagabend schon wieder Schall und Rauch sein. Und manche werden sich schämen über die unsachlichen Reden, die heute im Bundesrat gehalten worden sind. Die Entlastung für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wird kommen, sie muss kommen. Und sie ist angesichts der Steuermehreinnahmen auch verkraftbar.
Der Lärm vor dem Bundesrat war ein Vorgeschmack auf die zweite Schlappe, die richtig bittere. Die Solarbranche protestiert gegen die Kürzungspläne von Umweltminister Röttgen, bekanntlich auch noch Spitzenkandidat der CDU in, richtig, Nordrhein-Westfalen. Dort regiert aber noch Rot-Grün und die solidarisieren sich mit den Demonstranten.
Gerade für Nordrhein-Westfalen, für den Industriestandort, ist das eine wichtige Entscheidung. Wir haben viele Maschinenbaufirmen, wir haben viele Handwerker, die aktuell uns anschreiben und dringend davon abraten, diesen Weg zu gehen.
Es kam, wie es kommen musste. Auch das Solargesetz fiel durch, diesmal sogar mit Unionsbeteiligung. Eine Zweidrittelniederlage für Schwarz-Gelb, für Röttgen. Nein, dieser Start ins Wahlwochenende wird keinen Schönheitspreis gewinnen.
Der Mann, der die Finanzwelt in das nächste Schlamassel stürzt, trägt den nicht gerade schmeichelhaften Spitznamen Lord Voldemort. Das ist der furchteinflößende Magier aus der Harry-Potter-Geschichte, der so mächtig ist, dass man seinen Namen nicht aussprechen darf. Mit diesem Dämon wird nun ein Investmentbanker des größten Geldinstitutes der USA, J.P. Morgan, verglichen. Der versenkte auf dem Markt für Kreditderivate mal eben 2 Milliarden Dollar oder sogar noch mehr. Deshalb steht sein sonst so cooler Chef nun plötzlich schwer bedröppelt vor den vielen Kameras. Anja Brücker.
Er hat sich verzockt. Jamie Dimon, Chef der größten Bank der USA, J.P. Morgan. 2 Milliarden Verluste in nur 6 Wochen. Eine Blamage für den Musterbanker, der oft auch König der Wall Street genannt wird. In einer Telefonkonferenz räumt Dimon gestern Abend ein: ungeheuerliche Fehler seien passiert, Schlampereien, falsche Entscheidungen. Handelsschluss an der Wall Street vor 1,5 Stunden. J.P. Morgan, die Großbank, stürzt ab, -9%. Nachdem die Anleger diese Nachricht verdaut haben, verkauften sie heute Morgen alles, nicht nur die Aktien von J.P. Morgan und anderen Banken. Dieser Vorfall hat den gesamten Markt runtergezogen. Die Milliardenverluste entstanden im sogenannten Chief Investment Office von J.P. Morgan in London. Genaue Details nicht bekannt. Die Lage ist ernst. Chefbanker Jamie Dimon warnt schon vor, es könnte zu noch mehr Verlusten bis Jahresende kommen.
If Jamie Dimon himself
Wenn es Jamie Dimons persönliches Vermögen gewesen wäre, das da verzockt wurde, hätte er sicher genauer aufgepasst. Und er hätte diese hochriskanten Wetten schon längst gestoppt. Der Skandal ist handfeste Munition für Präsident Obama. Er will ab Sommer den spekulativen Eigenhandel für Geschäftsbanken verbieten. Als unamerikanisch kritisierte ausgerechnet Jamie Dimon die Regulierungspläne. Der Wortführer der Banken steht nun selbst im Abseits. Auch wenn die 2 Milliarden Verluste seine Bank nicht in den Ruin treiben werden, Jamie Dimon, der König der Wall Street, ist angezählt.
Wir bleiben beim Thema Banken und gehen nach Spanien. Das Land versucht, seinen kriselnden Bankensektor mit strengeren Vorschriften zu sanieren. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Die Regierung von Ministerpräsident Rajoy hat erneut eine Finanzmarktreform auf den Weg gebracht, die vierte seit Ausbruch der Krise. Unter anderem müssen die Banken deutlich mehr Geld für die Risikovorsorge zurücklegen und ihre Immobilienvermögen in Abwicklungsgesellschaften auslagern. Außerdem sollen unabhängige Experten die Bankschulden überprüfen. Faule Immobilienkredite sind die Hauptursache der Wirtschaftskrise in Spanien. Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie setzt die IG Metall weiter auf Warnstreiks. Nach ihren Angaben beteiligten sich daran mehr als 90.000 Beschäftigte. Die Gewerkschaft fordert 6,5% mehr Geld für 12 Monate, die Übernahme aller Auszubildenden und mehr Mitsprache bei Leiharbeit. Die Arbeitgeber haben 3% bei einer Laufzeit von 14 Monaten angeboten. Bei den Ermittlungen zur Neonazi-Mordserie haben sich die Behörden von Bund und Ländern offenbar gegenseitig behindert. Vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss sagte BKA-Kriminaldirektor Hoppe, er habe sich 2006 dafür ausgesprochen, die Ermittlungen zentral zu führen. Nach Angaben der SPD geht aus den Akten hervor, dass es darüber Streit zwischen dem damaligen Bundesinnenminister Schäuble und dem bayerischen Innenministerium gab. Bei der Parlamentswahl in Algerien hat sich die Regierungspartei von Präsident Bouteflika als stärkste Kraft behauptet. Viele Beobachter hatten erwartet, dass sie massiv Stimmen an die Islamisten verlieren würde. Diese wurden aber nur drittstärkste Kraft. Bouteflika regiert seit 13 Jahren autoritär. Das Parlament hat in Algerien nur wenig Einfluss. Die Wahlbeteiligung lag bei 43%. Bei der Verleihung der renommierten Henry-Nannen-Journalistenpreise ist es zu einem Eklat gekommen. Erstmals wurden auch Journalisten der Bild-Zeitung geehrt, und zwar für einen Artikel über die Kreditaffäre von Bundespräsident Wulff. Daraufhin lehnten Kollegen von der Süddeutschen Zeitung ihren Preis ab. Sie begründeten die Entscheidung damit, dass sie nicht zusammen mit dem Boulevardblatt ausgezeichnet werden wollten. Der Schauspieler Günter Kaufmann ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Er erlitt in Berlin beim Spazierengehen einen Herzinfarkt. Kaufmann hatte in den 70er und 80er Jahren in Filmen von Rainer Werner Fassbender gespielt, später dann in vielen Fernsehserien. Zuletzt war er in den Wiki-Filmen zu sehen.
Bleibt uns noch der Hinweis auf Claudia Kleinert, die gleich sagt, ob die Eisheiligen wirklich eisig werden. Das Nachtmagazin mit Susanne Stichler meldet sich um 1 Uhr und ab morgen begrüßt ihr hier in den Tagesthemen Tom Buru. Tschüss.